Ja, viele herzliche Grüße aus dem Osten. Aus Kaulsdorf ist auch noch Berlin. Berlin-Kaulsdorf. Wir auch oft an euch denken. Hier am Ostbahnhof, die Eckstein-Gemeinde, viel für euch beten und froh sind über alles, was der Herr tut und wie Multiplikation geschieht. Und gerade diese Woche ist hier in den Räumen wieder ein Workshop zur Gemeindegründung hat stattgefunden mit 17 Männern, die drauf und dran sind, dass der Herr sie beruft, in ganz Deutschland Gemeinden zu gründen. Also wir freuen uns über alle Multiplikation und wie der Herr sein Reich baut. Und ich bin froh, euch heute mit dienen zu dürfen, wieder viele altbekannte und sehr viele neue Gesichter zu sehen. Wir sind auch als Gemeinde im Petrusbrief gehört hier. Ihr habt auch ein bisschen was aus Petrus gerade studiert. Und mitten in diese Situation von den Gedanken, die Petrus weitergibt, habe ich einen Text gewählt in unserer Gemeinde aus dem Propheten Maleachi, der in dieselbe Kerbe schlägt. Und wir merken, dass die Herausforderungen, die die Gläubigen an Gott in allen Zeiten dieselben sind, damals wie heute. Und sicherlich habt ihr alle schon von Hiob, von Noah, von Mose, von Sarah, von Paulus, von Maria gehört, von einer langen Liste von Gläubigen, von Männern und Frauen Gottes. Und die Liste, sie kann weit geführt werden. Wir haben viele Vorbilder als Gläubige, von denen die Bibel uns berichtet. Und wenn wir die Liste uns so anschauen, dann beneiden wir sie doch hin und wieder mal, oder? Ich möchte dich heute Morgen fragen, ob du gern mit einem von ihnen tauschen würdest. Würdest du gern mit einem dieser Glaubenshelden und Heldinnen tauschen wollen? Natürlich wollen wir diesen Segen erleben. Wir wollen von Gott gebraucht werden. Wir wollen den Teil, den Gott für uns vorgesehen hat, in seinem Reich ausleben. Aber im zweiten Gedanken würdest du auch die Qualen, die Schwierigkeiten, die Last, die Verfolgung, die Schmähungen, das Gelächter auch annehmen wollen, wenn du diese Rolle tauschen würdest? Würdest du gerne 40 Jahre mit einem störrischen Volk durch die Wüste wandern? Würdest du den jahrelangen Spott ertragen wollen, den Noah Tag für Tag bekommen hat, weil er ein Schiff mitten auf dem Land baut? Vor diesen Gedanken schrecken wir dann doch schnell zurück. Wir sehen die Vorbilder, wir sehen den Segen, aber die Herausforderungen dieser Vorbilder übergehen wir gerne. Wollen sie umgehen und übergehen. Und die Frage heute Morgen, die wir in dem Buch Maleachi sehen, ist, stell dir vor, du würdest Noah, Mose, Paulus treffen und ihnen die Frage stellen, hast du am Ende bereut, Gott in dieser Weise gedient zu haben? Meinst du, Paulus würde dir sagen, es lohnt sich eigentlich nicht, Gott zu dienen, sein ganzes Leben auf ihn auszurichten? Es ging mir oft so dreckig, ich hatte so viel zu leiden, Todesängste immer wieder. Besser, du ahmst mich nicht nach. Hätte ich das bloß vorher gewusst. Ich habe in den meisten Fällen nicht mal gewusst, was das aktuelle Kinoprogramm ist. Am Marktplatz konnte ich kaum mitreden. Meinst du, das wäre Paulus' Antwort? Meinst du, das wäre sein Rat? Heute Morgen im Propheten Maleachi schauen wir uns das Volk Israel an und sie waren absolut überzeugt davon, dass es sich nicht lohnt, Gott zu dienen. Dass es den Einsatz nicht wert ist, dass Gott sowieso keinen Unterschied macht. Das ganze Buch Maleachi, dieser Prophet, der letzte Prophet des Alten Testaments, ist ein Gespräch zwischen Gott und dem Volk Israel. Man könnte sagen, das letzte Gespräch, bevor Gott entscheidet, zu schweigen. 400 Jahre zu schweigen, bis dann Johannes der Täufer auftritt. Gott, er klagt das Volk Israel an. Und das Volk hatte eine Ansicht von Gott, die irgendwie so lautete: Was sind schon unsere Kavaliersdelikte? Gott wird sie schon nicht so ernst nehmen. Wir müssen doch unserem Ehepartner nicht unbedingt treu bleiben. Gott wird das schon nicht ganz so eng sehen. Immerhin passiert ja nichts, wenn wir es machen oder nicht machen. Und so ist Maleachi 3, das letzte Kapitel im Alten Testament, eine Zusammenfassung. Und Gott fragt das Volk: Was macht ihr eigentlich? Wisst ihr, wer ich bin? Heute Morgen möchte ich mit euch gemeinsam den Abschluss dieses Gesprächs von Gott mit dem Volk im Propheten Maleachi anschauen. Das Volk hat sich in vielen Bereichen gegen Gott gestellt und hier am Ende fasst Gott alles zusammen und er zeigt ihnen nur noch auf, welche Konsequenzen das haben wird. Der heutige Text in Maleachi 3 ab Vers 13, er zeigt, was das Volk für falsche Ansichten über Gott hatte, dass sie dachten, Gott liebe sie nicht mehr und dass sie Gott nicht mehr ehren müssten. Und Gott warnt sie und zeigt die Konsequenz auf, was auf sie zukommen wird. Ich möchte dich heute Morgen auch fragen: Willst du Gott dienen? Willst du dein Leben unter seine Autorität stellen? Willst du Gott durch dein Leben, in deinem Leben gehorsam sein? Und damit meine ich nicht, wie wir gleich sehen werden, die meisten Bereiche deines Lebens, sondern alle Bereiche deines Lebens und jeden Bereich in vollkommenem Ausmaß. Das Volk fragt eiskalt, kalkuliert: Lohnt es sich, Gott zu dienen? Und sie antworten mit: Nein. Was nützt es, gehorsam zu sein? Was bringt es mir, Gottes Gebote zu halten? Den anderen Menschen, die sich nicht dran halten, denen geht es mindestens so gut, vielen geht es besser. Kennst du solche Gedanken? Hast du auch schon mal darüber nachgedacht, was dieses Christsein denn am Ende bringt? Ob du nicht dieses oder jenes Gebot und den Maßstab Gottes ein bisschen verändern könntest? Warum musst du gegen diese Sünde, die so schön ist, wirklich kämpfen? Vielleicht drückt Gott ein Auge zu. Vielleicht gehorchst du Gott auch schon ganz bewusst gar nicht mehr. Weil für dich die Frage auch feststeht: Es lohnt sich nicht. Ich habe es probiert, es passiert nichts. Warum sollte ich Gott gehorchen? Lasst uns gemeinsam in den Propheten Maleachi hineinschauen. Dürft eure Bibeln öffnen zu diesem Propheten. Er ist der letzte im Alten Testament, also kommt er direkt vor dem Evangelisten Matthäus. Und in Maleachi 3 lesen wir die ersten drei Verse, Verse 13 bis 15 zu Beginn. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt: Was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt: Es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich. Denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Mein erster Aufruf an dich heute Morgen aus diesen drei Versen ist: Zweifle nicht an Gottes Gegenwart und seiner Gerechtigkeit. Zweifle nicht an Gottes Gegenwart und seiner Gerechtigkeit. Schaut in Vers 13 hinein, Gott stellt eine Frage. Stell dir vor, Gott steht vor dir und fragt dich, sagt dir ins Gesicht, nicht als Frage, als Ausruf: Du hast harte Worte gegen mich ausgestoßen. Ich meine, du würdest wahrscheinlich auf die Knie fallen und im Boden versinken. Wie würdest du antworten? Seht ihr, was das Volk, wie sie antworten in Vers 13? Mit Achselzucken. Mit Achselzucken auf diese Aussage Gottes. Was haben wir untereinander gegen dich geredet? Das Volk mit diesem Achselzucken stellt Gott vollkommen in Frage. Sein ganzes Wesen, sein Charakter und das ganze Buch Maleachi berichtet schon davon. Sie stellen seine Gerechtigkeit in Frage. Sie stellen in Frage, dass er sehen könnte, dass er mitkriegt, was überhaupt passiert. Sie stellen seine Belohnung in Frage, seine Verheißungen. Damit stellen sie seine Treue in Frage, seine Liebe. Merkt ihr? Sein ganzes Wesen wird in Frage gestellt. Diese Frage, diese eiskalte Kalkulation, was habe ich davon, ist eine Frage, die in unserer Gesellschaft überall dominiert. Wir kalkulieren alles. Und Gott antwortet auf das Achselzucken des Volkes Israels in Vers 14. Auf diese scheinbare Unschuld mit der Anklage: Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient, und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen? Man muss Tag ein, Tag aus so viel aufwenden, so viel tun. Gottes Gebote sind so umfangreich, da lassen wir es lieber gleich sein. Es ist umsonst, dass man Gott dient. Was nützt es uns? Nun, wir sehen hier zwei Zweifel, die das Volk ausformuliert. Der erste Zweifel, den wir hier in diesem Vers 14 sehen, ist: Was bringen all die Regeln? Hast du die Frage auch schon mal gestellt? Was bringen all die Gebote? Was bringen all die Gesetze? Seit Maleachi 1, Vers 13, lesen wir davon, dass das Volk sich wagt, Gott Opfer zu bringen, die sie nicht mal ihrem Bürgermeister bringen würden. Wobei sie vorher schon Gott versprochen haben, das tadellose männliche Opfer zu bringen, was sie haben. Und dann in Kapitel 3, vor dem Bürgermeister würden sie sich schämen, vor Gott nicht, hält Gott ihnen genau das vor Augen. Seht ihr es in Vers 14? Es ist umsonst, dass man Gott dient. Es bringt nichts, Gott zu dienen. Die ganze Zeit, die ganze Energie, das ganze Geld. Es ist der Mühe nicht wert, Maleachi 1,13. Der zweite Aspekt: Was nützt es, seine Ordnung zu halten? Man kann so viele schöne weltliche Freuden nicht mehr genießen, man muss sich zusammenreißen und es lohnt nicht. Und wir sehen im selben Vers: Es bringt nichts, vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen. Dieses ganze Fasten, das Sündenbekenntnis, das Traurigsein über die Schuld, mit der wir uns Tag für Tag beflecken, es bringt nichts. Und das Volk zuckt mit den Achseln und sagt: Gott, ich tue doch alles. Wir machen doch alles. Wir haben Gottesdienst, wir haben den Tempel offen, wir opfern. Aber es sind alles nur Äußerlichkeiten. Und Gott kommt es auf das Herz an. Nicht nur Trauer über Sünde, sondern Umkehr und das Richtige tun. Die Frage an dich lautet: Dienst du Gott? Bist du ihm gehorsam? Lebst du von Herzen nach seinen Maßstäben und Richtlinien? Oder würde Gott auch zu dir sagen: Du hast harte Worte gegen mich ausgesprochen und es ist umsonst, dass man Gott dient? Erinnert ihr euch an den Maßstab Gottes im königlichen Gebot? Da steht nicht: Hauptsache, du bist anwesend. Da steht: Jesus sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Gott lieben und seinen Nächsten. Ist dein Leben ein Dienst von ganzem Herzen für Gott? Deine persönliche Antwort auf diese Frage entscheidet, ob die nächsten Verse für dich Trost sind oder Warnung und dich schockieren sollten. Es geht Gott um dieses ganze Halbherzige, um das ganze nur dabei sein. Kennt ihr das Motto, dabei sein ist alles? Das gilt nicht für den Gottesdienst. Das gilt nicht für dein Leben in dieser Welt. Nicht Hauptsache, ich habe ein Opfer gebracht. Nicht Hauptsache, ich bin anwesend in der Predigt. Nicht Hauptsache, ich gebe 10% meines Einkommens. Nicht Hauptsache, keine Scheidung. All das waren Argumente des Volkes mit Gott. Gottes Furcht und Gehorsam, die Gott hier fordert, heißt, Gott ganz zu dienen, mit Exzellenz zu dienen, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Aber was ist passiert? Wie ist das Volk nur an diesen Ort gekommen? Was passiert ist? Wir können in Malachi 1 hineinschauen. In den zweiten Vers, da sehen wir, was passiert ist. Das Volk sieht Gottes Liebe nicht mehr. Die allererste Frage, die Gott stellt, ist Malachi 1, Vers 2. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Das Volk kommt zu diesem Entschluss, dass es sich nicht mehr lohnt, und es beginnt damit, dass sie an der Liebe Gottes zweifeln. Zweifelst du an der Liebe Gottes in deinem Alltag? Wenn diese Zweifel wachsen, liebt Gott mich? Wenn sie Wurzeln schlagen, dann wirst du schon bald, genau wie das Volk Israel, die nächste Frage stellen, nämlich, Gott wird es schon nicht ganz so sehen. Und dann wirst du zu dem Schluss kommen, wie das Volk Israel, und sagen und behaupten, dich mit Gott anlegen, es bringt gar nichts. Wie ist das Volk dahin gekommen? Durch viele kleine Schritte des Ungehorsams, die folgen auf den Zweifel der Liebe Gottes ihnen gegenüber. Viele kleine Schritte des Kompromisses, in denen du dich schon fragst, was soll's? Macht es Sinn? Diese Resignation kommt, wie beim Volk damals, so auch bei uns heute, nicht von heute auf morgen, sondern sie kommt auf leisen Sohlen. In kleinen Entscheidungen in deinem Leben, dass du dir immer mehr anmaßt und dir die Frage stellst, was bringt's? Dein Gewissen wird nach und nach abgestumpft. Von Nehemia wissen wir, welche Kompromisse das Volk alles vorher nach und nach eingegangen ist. Sie haben angefangen mit Arbeiten und Handeln am Sabbat, was Gott verboten hatte. Sie haben weitergemacht, den Zehnten nicht mehr zu bringen, den Gott geboten hatte. Sie haben Arbeiter im Tempel nicht mehr unterstützt, was Gott geboten hatte. Sie haben sich fremde Frauen genommen, die ungläubig waren, was Gott verboten hatte. Was machst du mit den Geboten Gottes für dich? Zuckst du auch schon mit den Achseln? Zweifelst du? Der erste Zweifel war, was bringen all die Regeln? Den zweiten Zweifel, den wir hier sehen, ist, Gott richtet eh nicht. Wir sehen in Vers 15, Gott richtet doch eh nicht. Das Volk behauptet, es nützt nichts. Wir loben den Gottlosen, dem geht's genauso gut. Schaut in Vers 15 hinein. Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich. Denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht, und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Das ist die Lebenseinstellung der Israeliten, die eigentlich das heilige Volk sein sollten, das Zeugnis für die ganze Welt. Sie sagen, Gott richtet eh nicht. Warum? Wen preisen sie? Den, seht ihr das? Den Übermütigen. Nun, wie das Wort schon sagt, sind es Menschen, die mehr Mut haben, als sie haben sollten. Der Mut ist nämlich so groß, dass er über Gott hinausgeht. Asaf beschreibt das im Psalm 73, die übermütigen Menschen im Psalm 73,6. Ihr Hochmut ist ihr Halsschmuck. Ihre Gewalttat ist das Gewand. Vers 9, sie reden, als käme es vom Himmel, was sie sagen, muss gelten auf Erden. Seht ihr die Anmaßung Gott gegenüber? Und Psalm 73, Vers 11, und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Das Bild Gottes als armer Greis im Himmel, auf seinem Schaukelstuhl. Und wenn er seine Brille nicht aufhat, sieht er nichts. Oder wie eine große Religion sagt, wenn ich im Haus bin und das Dach über dem Kopf habe, dann sieht Gott nicht. Worin zeigt sich der Übermut? Sie legen sich mit Gott an und unterstellen ihm, nicht rechtschaffen zu sein, nicht zu richten. Das waren ihre Vorbilder. Seht ihr in Vers 15, sie preisen die Übermütigen glücklich. Umgibst du dich mit Leuten, die sich auf Gottes Augenhöhe erheben? Hast du solche als Vorbilder? Denk an Psalm 1. Wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Wir sehen in Vers 15, dass das Volk weiterhin behauptet, die Gott versucht haben, kommen davon. Sie haben ausprobiert, wie weit sie gehen können und erwartet, dass, wenn es falsch wäre, ein Blitz vom Himmel kommt. Hast du nicht auch schon eine Anfechtung genau mit diesem Argument nachgegeben? Wenn Gott diese Sünde wirklich so hassen würde, müsste er mich doch jetzt richten. Ich müsste doch jetzt irgendeine Konsequenz spüren. Und solange ich machen kann, was ich möchte und Gott nicht eingreift, kann es nicht so schlimm sein. Sei gewarnt. Du versuchst Gott genau dann, wenn du weißt, was richtig wäre zu tun und zu dem Schluss kommst, was soll's? Es geht mir auch ohne diesen Gehorsam gut. Alle anderen kommen auch davon. Gott interessiert es doch nicht. In den letzten Minuten, in einigen Minuten, in deiner letzten Woche, in deinem Leben, in denen du vielleicht genau wusstest, der Heilige Geist dich schon erinnert hat an sein Wort, an seine Gebote, an seinen Willen für dein Leben und du es für zu mühsam ansiehst, wie das Volk damals. Es ist zu mühsam, das Allerbeste zu geben. Es ist zu mühsam, länger aufzubleiben. Es ist zu mühsam, früher aufzustehen. Oder der Tag auf der Arbeit, wo dein Chef unerträglich war und es war so schwer für dich, exzellent zu arbeiten, dich ihm unterzuordnen und du fragst dich, warum eigentlich? Warum mache ich das alles? Taten der Liebe sind so anstrengend, oder? Und ich erhalte so wenig Anerkennung. Da kann ich mir doch selbst ein bisschen Anerkennung und Genuss und Belohnung verschaffen. So war damals die Taktik des Teufels und so ist sie auch heute noch. Das ist, wie die Frage, ob sich lohnt, Gott zu dienen, sich heute auswirkt in unserem Leben. Lohnt es sich wirklich, in Gottes Furcht zu investieren oder beneidest du die Gottlosen? Das, was Gott dem Volk so anprangert, ist, dass sie nicht ganz gehorsam sind. Den Propheten Malachi habt ihr in 10 Minuten durchgelesen, vielleicht heute Abend. Und ihr werdet merken, sie bringen Opfer, aber sie machen Abstriche am Opfer. Sie bringen den Zehnten, aber nicht ganz den Zehnten. Und diese kleinen Kompromisse, sagt Gott, offenbaren dein Herz, offenbaren deine Kompromissbereitschaft. Nur ein Aspekt in meiner Rolle als Mann, die ich weiß tun sollte, aber ich will sie nicht tun. Nur ein Aspekt in der Nuance deiner Rolle als Frau, die du nicht schlucken willst, nicht annehmen willst. Nur eine Lüge auf der Arbeit, nur ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde, der ich aus dem Weg gehe. Nur ein Aspekt der Kindererziehung, den ich nicht umsetzen will, indem ich Gott misstraue. Nur ein Nachbar im Haus, über den ich lästere. Merkt ihr, dieser Maßstab Gottes ist so hoch, du und ich erreichen ihn nicht. Nach diesem Maßstab bist auch du schuldig, Gott völlig zu dienen. Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt zu dienen, gelingt uns nicht. Wir kämpfen mit Kompromissen und wir fallen. Aber es gibt einen, der ohne Kompromisse gelebt hat. Sein Name ist Jesus Christus. Er erfüllte den ganzen Maßstab Gottes, sein ganzes Leben auf Erden. In dieser Woche feiern wir seine Kreuzigung und Auferstehung. Diesen Maßstab Gottes, ihn vollkommen zu lieben, ihn vollkommen zu gehorchen, ihn vollkommen nicht nur die Sünde zu lassen, sondern die Liebe zu praktizieren. Und das ohne jeden Kompromiss. Dieses Leben hat Jesus gelebt hier auf der Erde, um dich zu Gott zurückzubringen, um dich mit Gott zu versöhnen, um dich sündlos und heilig und tadellos am letzten Tag des Gerichts vor Gott zu bringen, dich reinzuwaschen. Er ging ans Kreuz, um deine Schuld auf sich zu nehmen, um deine Strafe auf sich zu nehmen, damit du frei ausgehen kannst. Jeder, der das glaubt, dem wird die Schuld vergeben und der wird gerettet werden. Jeder, der das glaubt, er fürchtet Gott. Jeder, der das glaubt, er will Gott dienen und seine Gebote von Herzen befolgen. Und ja, wie Jesus sagt, wir werden weiterhin sündigen in dieser Welt, aber immer seltener uns beschmutzen und immer schneller am Kreuz Vergebung finden. Den Unterschied macht der Glaube an Gott und der Glaube an den Messias, den auch das Volk Israel damals hatte. Ich möchte dich fragen, erkennst du deine Schuld? Erkennst du deine Schuld, dass doch du und ich, wir Gottes Gerechtigkeit und seine Gegenwart anzweifeln und meinen, er würde schon nicht sehen? Glaubst du, dass es sich lohnt, Gott kompromisslos mit allem Eifer und allem, was du hast, zu dienen und sein Leben auf ihn hin auszurichten? Ich habe schon erwähnt, dass das ganze Buch Maleachi eine Diskussion ist, ein Frage-Antwort-Dialog von Gott mit den Israeliten. Bisher hat Gott Fragen gestellt und sie zur Umkehr aufgerufen, bis Kapitel 3. Aber hier in diesem Text, in den letzten Absatz des Alten Testaments, ist bemerkenswert, dass Gott nicht mehr zur Buße aufruft. Er zeigt nur noch auf die Konsequenz. An irgendeinem Tag, wenn du andauernd dein Gewissen abstumpfst, kommst du an diesen Moment, dass keiner mehr in dein Leben hineinspricht, weil dein Gewissen so stumpf geworden ist, dein Leben zu ändern. Aber die Konsequenz steht fest. Und mit dieser Konsequenz schickt Gott das Volk Israel in 400 Jahre Schweigen. Die Konsequenz, die wir gleich sehen werden. Der Höhepunkt dieses Buches. Eine Gegenüberstellung der Treuen und der Gottesfürchtigen. Ein Trost für die, die Gott fürchten, und eine Warnung für die, die meinen, es lohnt sich nicht. So sind die kommenden Verse auch für dich. Mein erster Aufruf heute Morgen an dich war: Zweifel nicht an der Gegenwart und Gerechtigkeit Gottes. Und ab Vers 16 sehen wir unseren zweiten Punkt heute. Erinnere dich an den Unterschied am letzten Tag. Erinnere dich an den Unterschied am letzten Tag. Hier am Ende des Buches beschreibt Maleachi die wenigen, die den Herrn immer noch fürchteten. Und Gott beschreibt, was es für einen Unterschied macht. Der Unterschied ist nicht heute sichtbar, aber er wird sichtbar werden. Und er beginnt damit, denen, die Gott fürchten, eine großartige Hoffnung zu kommunizieren. Eine Hoffnung, die sich zeigt in Trost. Lest mit mir die Verse 16 bis 18 in Malachi 3. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Wir können uns bildlich vorstellen, wie das ganze Volk mit Achseln zuckt. Aber einige wenige, die den Herrn fürchteten, versammeln sich. Sie tun sich zusammen. Sie treffen sich als kleine Gruppe und sie fragen sich, was passiert? Und Gott tröstet sie. Gott hat einen Überrest und den behandelt er besonders, wie wir hier sehen werden. Den tröstet er, dem gibt er Hoffnung. Was ist mit uns, die wir Gott fürchten? Seht ihr in Vers 16, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Wenn ein Mensch Gott fürchtet, dann erkennt er ihn als Gott an. Dann erkennt er an, dass sein Wille gut und heilig ist und wert zu befolgen. Dann lebt er danach aus der Kraft Gottes, aus der Kraft des Geistes, entsprechend dem Wort Gottes. Gehörst du zu denen, die übermütig sind, oder denen, die ehrfürchtig sind? Es gibt keine mittlere Gruppe, die den Herrn fürchten oder die, die an ihm zweifeln. Wir sehen, dass Gott sie auf fünffache Weise tröstet. Der erste Trost für sie in Vers 16 ist: Gott achtet und hört dich. Gott achtet und hört dich. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Seht ihr das? Es besprachen sich die, die den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es. Was für ein Unterschied. Das ganze Buch Malachi hindurch redet Gott und sagt: Hört mir zu. Und auf einmal sagt Gott: Ich höre euch zu. Ich achte auf euch. Ich habe euch nicht vergessen. Alle sagen, ich sei blind und würde nichts sehen. Ich achte auf euch, ich sehe euch und ich höre euch. Kennt ihr aus der Sonntagsschule noch die Telefonnummer Gottes, Psalm 50, 15? Rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Der Notruf Gottes. Auch wenn es sehr wenige sind im Volk Israel, die gerecht und gottesfürchtig waren, Gott kennt jeden Einzelnen. Er achtet auf sie und er hört sie. Was für ein Vorrecht! Er zieht sie nicht ins Gericht mit ein, wie wir gleich sehen werden. Genau wie er Lot vor dem Gericht von Sodom und Gomorra rettet, genau so achtet er und hört er auf sie. Der zweite Trost, den wir hier in Vers 16 sehen, ist: Ein Gedenkbuch wird über dich geschrieben. Ein Gedenkbuch, Vers 16, wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Was für ein Gedenkbuch! Es war gang und gäbe in der damaligen Zeit, dass man Bücher für die Könige geschrieben hat. Erinnert ihr euch an die Königin Esther? Und das Gedenkbuch, was der König in einer schlaflosen Nacht hat sich bringen lassen. Das Alte Testament ist voll von Gedenkbüchern. Eine Erinnerung daran, dass Gott nicht vergisst. Bräuchte Gott das Gedenkbuch? Hat er Demenz? Nein, das Gedenkbuch ist für uns ein Trost, ein Bild dafür, dass Gott nicht vergisst. Und diesen zweifelnden, am Boden zerbrochenen, bedrängten Gläubigen im Volk Israel sagt Malachi: Gott schreibt ein Gedenkbuch über euch. ein Zeichen dafür, dass er nichts vergisst. Was für ein großer Trost. Der dritte Trost, den Malachi den Gottesfürchtigen gibt, ist: Du wirst als Gottes auserwähltes Eigentum behandelt werden. Als Gottes auserwähltes Eigentum. Schaut in Vers 17. Und sie, die Gottesfürchtigen, werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Von welchem Tag spricht Gott? Gott spricht vom letzten Tag. Gott spricht an dem Tag, an dem er richten wird. Von dem Tag, an dem die ganze Erde brennen wird. Von dem Tag spricht er und er sagt: Von mir. Ihr könnt euch diese Worte am Anfang von Vers 17 dick unterstreichen. Im Hebräischen macht er einen besonderen Schwerpunkt darauf. Er wird sich dieser Sache annehmen. Chefsache ist was? Sein auserwähltes Eigentum. Wer spricht es? Seht ihr in Vers 17? Der Herr der Herrscharen spricht es. Es gibt niemand anderen, der so groß ist wie er. Niemand kann diese Pläne durchkreuzen. Der Herr der Herrscharen, er sagt: Du wirst als Gottes auserwähltes Eigentum behandelt werden. Wenn das Haus brennen würde und du hättest genug Zeit, was würdest du retten? Deine Kinder. Und das, was dir am allerliebsten ist, oder? Gott, er bereitet den Tag. Er weiß, wann das Feuer losgeht. Er ist die Ursache dafür. Und bevor es losgeht, wie in Sodom und Gomorra mit Lot, wird er die Gläubigen retten. In 5. Mose 14,2 lesen wir, wie sehr Gott sein Volk liebt. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, dein Gott. Und dich hat der Herr erwählt, dass du ihm ein Volk des Eigentums seist unter allen Völkern, die auf der Erde sind. Diese Wahrheit der Liebe Gottes den Gläubigen gegenüber trifft nicht nur auf das Volk Israel zu. Wir sehen dieselbe Wahrheit im Neuen Testament auf die Gemeinde bezogen. In Römer 8, die bekannten Verse: Wer will gegen die Auserwählten Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert? Vers 37 in Römer 8: In all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Die Liebe Gottes seinen Kindern gegenüber wird dich retten vor dem letzten Tag. Der Trost, der fünffache Trost, den wir uns schon angeschaut haben, war, dass Gott achtet und hört, dass das Gedenkbuch geschrieben wird und dass du als auserwähltes Eigentum behandelt wirst. Ja, er wird das Gericht vollziehen und du wirst verschont werden, die Gottesfürchtigen. Und das ist der vierte Trost. Du wirst verschont. Seht ihr in Vers 17? Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Psalm 103, 13 sehen wir, dass Gott sagt: Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Wo ist Erbarmen notwendig? Erbarmen ist notwendig, wo jemand hilflos ist, wo er mittellos ist, wo er keine Kraft hat, wo er ohnmächtig ist gegen die Situation. Gott ist ein Vater, der sich unser erbarmt, der uns verschont. Wie verschont er ihn? Gerade eben hat er sich als Herr der Herrscher bezeichnet und hier bezeichnet er sich als Mann, der seinen Sohn verschont. Mit dieser Bezeichnung von sich selbst will er seine Stärke, seine Kräfte, seine Initiative zu schützen, was uns Männern in besonderer Weise von Gott gegeben ist, zum Ausdruck bringen und unterstreichen. Welchen Sohn verschont er? Gerade hat er gesagt, die Gottesfürchtigen, und hier spricht er davon, der ihm dient. Wir sehen im Thessalonicher Brief, dass Gott die Gemeinde verschonen wird vor diesem Tag. In 1. Thessalonicher 4,16 sagt Paulus den Thessalonichern: Habt keine Sorge, der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, mit ihnen zusammen entrückt werden in die Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. So werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Paulus war nicht der Erste, der mit diesen Worten tröstet. Maleachi hat es auch schon gemacht. Vierfachen Trost haben wir schon gesehen und der letzte Trost ist für dich. Der Unterschied wird deutlich. Dieser Zweifel, dass der Unterschied nicht deutlich wäre, ist falsch. Der Zweifel, dass Gott nicht sehen würde, ist falsch. Der Unterschied wird deutlich. Wir sehen es in Vers 18 und es ist ein Trost für uns. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Es wird einen großen Unterschied geben zwischen den Gerechten und den Ungerechten. Und sei ermutigt, es sind höchstens noch 80 Jahre bis dahin. Schaut euch den Satz genau an in Maleachi 3,18. Maleachi, er benutzt hier eine parallele Aussage. Er sagt, es wird einen Unterschied geben. Zwischen wem? Seht ihr das? Zwischen den Gerechten und den Gesetzlosen. Und jetzt sagt er, die Gerechten, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Die Gerechten werden gleichgesetzt mit denen, die Gott dienen. Und die Ungerechten werden gleichgesetzt mit denen, die Gott nicht dienen. Gesetzlos ist, wer Gott nicht dient. Nicht die schlimmsten Sünder. Gesetzlos wird gekennzeichnet durch Nichtdienen. Gott ist nicht sein Herr. Was ist der Verlust dessen, der Gott nicht dient? Ein Zacken weniger in der Krone? Nein, seine Ewigkeit in der Hölle. Wenn du Gott nicht dienst, wenn du nicht gottesfürchtig bist, wie der Text es sagt, dann werden diese wundervollen Trost und diese Hoffnung nicht auf dich zutreffen, sondern der nächste Abschnitt wird auf dich zutreffen, das Gericht. Das Neue Testament formuliert diese Wahrheit, dass Jesus nicht nur dein Retter sein kann, den du einmal angebetet hast, weil du ja geweint hast, nun gerettet bist, sondern Jesus ist der Retter für die, deren Herr er ist. Diese Wahrheit kommt nicht erst bei Paulus durch. Sie steht schon in Maleachi 3. Wir haben gesehen, wie Gott aufzählt, womit die Gerechten rechnen dürfen. Und nun kommt die Folge für die Ungerechten. Die Warnung im Gegensatz zur Hoffnung für alle, die Gott nicht dienen, für die, die Gott nicht fürchten, für die, die meinen, es lohnt sich nicht. Schaut in Vers 19 hinein. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr, der Herrscher, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Eine schreckliche Prophezeiung für die Menschheit. Der Tag des Gerichts wird kommen, brennend wie ein Ofen. Nicht nur ein Lagerfeuer. Was ist der Unterschied zwischen dem Lagerfeuer und dem Ofen? Der Ofen wird viel, viel heißer. Der Ofen, er brennt gezielt. Und womit wird er befeuert? Mit den Übermütigen, die gesetzlos handeln. Sie werden sein wie Stoppeln und werden verbrannt. Weder Wurzel noch Zweig bleibt übrig. Hast du schon mal Stroh brennen sehen? Vielleicht hast du mal versucht, deinen Weihnachtsbaum nach 5 Wochen Trockenheit zu verbrennen. Das geht so schnell und es bleibt nichts übrig. Stroh erst recht. Und das ist, was Maleachi hier den Gottlosen vorwarnt. Das Ende kommt so schnell, es gibt keine Möglichkeit mehr zu entrinnen. In Maleachi 3, Vers 5 sagt Gott, ich werde ein schneller Zeuge sein. In den Gleichnissen sagt Jesus, die Gerechten werden schnell gerettet werden. Dieser Moment geht schnell. Glaub nicht, dass du dann noch schaffst, eine Ausfahrt zu nehmen. Ein reinigendes Feuer, ein vernichtendes Feuer im Maleachi 3. Petrus, er beschreibt das Gericht genauso mit einem Feuer in 2. Petrus 3, Vers 10. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Nichts bleibt bestehen, sagt Maleachi, weder Wurzel noch Zweig. Gott wird zerstören. Aber irr dich nicht, dass der Gottlose sich in Luft auflöst. Das will Maleachi nicht sagen. Die Bibel ist voll davon, dass sowohl der Gläubige ewig leben wird, wie auch der Ungläubige ewig leben wird. Er wird sich nicht in Luft auflösen, sondern die Ewigkeit wird die Verdammnis sein. Oder wie Jesus es sagt, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Matthäus 13. Was für eine Parallele, als hätte Jesus Maleachi 3 gelesen. Das sind harte Worte für jeden, der Gott nicht als sein Herr hat. Aber heute kannst du zu Gott kommen. Heute sagt er dir, komm, kapituliere, bekenne deine Sünden und glaube an Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und die 5 Troste werden dir Zusagen sein und Hoffnung sein. Und genau das ist der Jubel derer, die Gott dienen und die ihn lieben, den wir in Vers 20 nun sehen zum Ende. Vers 20 und 21 lauten, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten und sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscher. Die ersten beiden Worte in Vers 20, euch aber. Der große Kontrast zum Feuerofen ist euch aber, die ihr den Namen fürchtet. Bilder der Vernichtung und Bilder der Hoffnung und Harmonie stehen hier einander gegenüber. Die Sonne der Gerechtigkeit wird leuchten, genau wie Jesus es in Matthäus 13 formuliert. Die Gerechtigkeit, die kommt, ist wahrscheinlich sogar eine Anspielung auf den Messias, der kommen wird, auf den sie vertraut haben. Die Propheten benutzen diesen Begriff Sonne der Gerechtigkeit oft für den Messias, der kommt. Psalm 84, Jeremia 23. Sie werden Heilung erfahren, ist das Zweite, was sie ermutigt, unter ihren Flügeln. Wie Küken, die sich unter der Henne Flügel geschützt wissen. Und sie werden wie Kälber aus dem Stall hüpfen. Vielleicht für ein Berliner Stadtkind etwas schwierig zu verstehen, aber es kann sein, dass auch du mal Heidi geguckt hast. Wenn Kälber eine lange Zeit im Stall eingepfercht sind und dann freigelassen werden, dann hüpfen sie und springen vor lauter Freude über die Freiheit. Diese Illustration benutzt Maleachi, um Freude und Dynamik und ein unbekümmertes Leben zu illustrieren. wo du jetzt bekümmert bist, inmitten einer verdrehten und verkehrten Welt. Und dann Worte, die uns schwer über die Lippen gehen, in Vers 21, ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, sie werden sein wie Asche unter euren Fußsohlen. Jeder Gläubige hofft und betet und ringt darum und arbeitet dafür, dass die Ungläubigen gläubig werden. Aber Gott sagt, jeder, der nicht gläubig wird, wird vernichtet. Und die Asche damals wurde verwendet, um die Wege glatt zu machen. Wir haben noch genug Straßen in und um Berlin, die viele Schlaglöcher haben. Man hätte damals Asche reingetan, damit du dann nicht stolperst, wenn du drüber läufst. Das ist, was Gott den Gerechten sagt. Nichts mehr wird euch zum Stolpern bringen, stattdessen umgekehrt. Gott wird die Ungerechten so richten, dass du unbekümmert die Straßen betreten kannst durch das Feuer des göttlichen Gerichts. Und so möchte ich dich zum Abschluss fragen, denkst auch du manchmal bei dir selbst, ach, haben es die Gottlosen doch so gut? Ach, kann ich nicht diesen oder jenen Kompromiss eingehen? Was meint ihr, würde Paulus sagen? Lohnt es sich, Gott zu dienen? Was würde Esther sagen? Was Sarah? Was David? Was Mose? Was würdest du sagen, wenn ich dich frage, lohnt es sich, das ganze Leben auf Gott auszurichten, seine Gebote zu unserem Herzenswunsch zu machen und den Alltag ohne Kompromisse ihm nachzufolgen und in jedem Moment des Kompromisses auf den zu schauen, der ohne Kompromisse gelebt hat und sein Leben für uns hingegeben hat, sodass wir in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. 400 Jahre Schweigen sind für das Volk Israel angedacht worden, nach diesem Absatz, nach dieser Warnung vor Konsequenz. Und wenn du dir diese beiden gegenüberstellst, die, die Gott dienen, die Gottesfürchtigen, Gott achtet auf sie, Gott hört sie, das Gedenkbuch wird über sie geschrieben, Gott behandelt sie als auserwähltes Eigentum, er verschont sie und der Unterschied wird deutlich. Und auf der anderen Seite die Gottlosen, die Gesetzlosen, sie werden verbrennen wie Stoppeln und kein Zweig und Wurzel wird übrig bleiben. Kalkuliere dein Leben und triff eine Entscheidung für deinen Alltag. Gottlosigkeit wird offenbar werden. Gott sieht und Gott hört. Und deshalb sagt Petrus in 2. Petrus 3,11, darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, nämlich den neuen Himmel, die neue Erde und die Gerechtigkeit, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Lasst mich zum Abschluss beten, ihr dürft sitzen bleiben dazu. Himmlischer Vater, unsere Gesellschaft möchte auch uns betrüben und betrügen. Wir wollen dir danken für die deutliche Erinnerung daran, dass du ein Gott bist, der sehr wohl sieht, ein Gott bist, der lebt, ein Gott bist, der zu fürchten ist, ein Gott bist, der einen Unterschied machen wird, auch wenn wir ihn heute meist noch nicht sehen. Auch wenn heute die Herausforderung, das Leid und die Plage dessen, so viel von Sünde und Fehlern und Gottlosigkeit umgeben zu sein, uns bedrückt. Wir danken dir, dass du in jedem Zeitalter, zu jeder Zeit einen Überrest übrig hattest, auch in Malachis Zeiten und auch die 400 Jahre hindurch bis zur Wiederkunft, bis zum ersten Kommen Christi. Und so wird es bis zum letzten Tage sein. Und diese deine Geretteten, diese deine Erwählten, du hast ein Auge auf sie, du hörst sie. Was für ein großer Trost. Schenke du Gnade, dass wir uns eifrig befleißigen, dir zu dienen, und Schenke du Gnade, Kompromisse, die wir eingehen, zu erkennen, und wirke du durch das Vertrauen und den Glauben auf diese deine Worte, dass wir bestehen und an dir festhalten bis zum letzten Tag. Danke, dass du uns hältst und für dein vollkommenes Opfer, worum wir auch jetzt einmal mehr gedenken wollen. Amen.